Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Between the Laces. Heute tauchen wir tief in die Welt von Essex ein. Zu Gast ist Jennifer Hernandez. Sie ist Printerin bei Essex und damit ganz nah dran an Produktentwicklung, Händlerfeedback und dem, was Läuferinnen und Läufer wirklich bewegt. Wir sprechen über Blast-Modelle, die Unterschiede zwischen Metaspeed Sky und Edge und auch über die Rolle von Gel-Elementen Essex Laufschuhen und werfen schon einen Blick auf den neuen Essex Super Blast 3. Somit eine echte Nerdfolge über Technologie, Dämpfung, Carbonplatten und hoffentlich hilft es dir ein bisschen weiter, den passenden Essex-Laufschuh für dich zu finden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Morgen, Jenny. Ich freue mich, dass du im Between the Laces Podcast dabei bist und mit uns über Essex-Laufschuhe sprechen möchtest. Also guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, Jan.
Lass uns doch mal entspannt reinstarten, um die Leute abzuholen. Wer bist du, was machst du bei Essex und wie ist so deine Verbindung so zu Laufschuhen?
Ja, also ich bin bei Essex Brandtrainerin. Bedeutet, wir sind dort für die Händler, ob es ein Intersportler ist, ob es ein Running-Spezialist ist, zuständig, um unsere Produkte zu schulen, dass da natürlich auch der Endkonsument perfekt seinen Laufschuh findet. Und insgesamt gibt es aktuell 5 Brandtrainer in Deutschland. Ich bin im Südwesten verteilt, sprich ich komme auch aus dem Viernheimer Land, sprich aus der Nähe von Mannheim. Und laufen bin ich durch Essex dazu gekommen. Vorher habe ich Handball aktiv gespielt, war nie so mein Ding, das Laufen, aber ja, man hat es halt immer mal so ein bisschen gemacht und durch Essex bin ich jetzt seit 3 Jahren sehr aktiv am Laufen, auch schon 2 Marathons hinter mich gebracht, also es läuft.
Sehr cool. Da bist du sozusagen genau an der Quelle, hast sozusagen mit uns Läufer, Läuferinnen auch öfters mal den Austausch und ich glaube, das ist doch ganz passend, dass wir dann heute zusammen sprechen, weil du sicherlich auch dann viel Feedback bekommst, glaube ich, denke ich mal, auch wenn du mal, ich gehe mal aus, davon aus, dass du auch mal auf der Fläche bist, eventuell als Support in den Läden, um da Feedback zu bekommen von den Käufern, oder sehe ich das verkehrt?
Also grundsätzlich, um jetzt auf der Fläche zu unterstützen, was den Verkauf anbelangt, nicht, dafür gibt es natürlich
die
noch
Tech Reps, ja.
Okay. Die Tech, also genau, wobei Tech Rep ist das gleiche eigentlich. Bei uns heißt es nur Brandtrainer, aber natürlich, klar, bin ich schon beim Verkaufspersonal vor Ort, um die natürlich bestmöglichst zu schulen. Ja. Und dann natürlich, klar, kriegt man dann auch sehr, sehr viel Feedback. Viel auch natürlich, wo ich gar nicht eingreifen kann, weil warum hat der Schuh die Farbe bekommen? Warum haben wir den? Da habe ich Gott sei Dank nichts mehr zu tun. Das machen unsere Sales-Kollegen. Ja. Aber natürlich, klar, man hört, man ist meistens auch einfach Mädchen für alles.
Ja, aber genau, das ist ja ganz cool, dass du da auch einen guten Blick, glaube ich, bekommst. Das ist dann für so spätere Punkte, die ich mit aufgeschrieben habe, glaube ich, ganz spannend. Ich habe gestern Abend nochmal so meinen Fragenkatalog durchgeschaut und ist mir nochmal eingefallen, was war denn eigentlich mein erster Essex-Laufschuh? Deswegen dachte ich, ist das vielleicht auch nochmal ein guter Punkt zum Einstieg. Weißt du noch, was dein erster Essex-Laufschuh war?
Also witzigerweise habe ich letztens mal überlegt, welcher es gewesen ist. Da ich ihn auch nicht mehr habe, könnte ich es nicht sagen, aber so diese klassischen aktuellen Sportstyle-Schuhe von Essex, die man sieht, so ein GT, war tatsächlich, genau so sah damals auch mein erster Laufschuh aus, wo man jetzt einfach im Freizeitbereich anzieht. Damit würde niemand mehr laufen, also eigentlich Katastrophe, dass man es früher anhatte. Und jetzt, ja, himmelweiter Unterschied. Also wie gesagt, ich könnte dir nicht mehr sagen, welcher, aber so wie die aktuellen Sportstyle-Schuhe aussehen, einer davon hundertprozentig.
Ja. Ich habe meinen auch noch gefunden. Vor allem bei mir im Kopf recherchiert, was war da mein erster Schuh? Und zwar war es der Essex Gel Hyper 33. Sag dir das noch was?
Hyper 33.
15 Jahre her. War sozusagen Essex Antwort auf die Nike Free Geschichte, aber mit ein bisschen mehr Dämpfung. Ich glaube 33 anhand der 33 Knochen, die im Fuß stecken. Daher kam die 33. Und bin mit dem Schuh sogar meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Also auch da ich habe da mal in Manners Point gearbeitet, mit vielen Schuhen in Kontakt gekommen, mit vielen Marken, aber trotzdem war es ein Essex, mit dem ich meinen ersten Wettkampf gelaufen bin. Also
krass.
Ist aber auch schon 15 Jahre her. Und auch da ist mir nochmal aufgefallen, um so ein bisschen auch Essex zu beschreiben, aus meiner Sicht, bin ich gespannt, was du dazu sagst, dass die Essex-Käufer schon sehr gern bei Essex bleiben, weil ich habe dann gestern mal recherchiert, was man noch so über den Schuh findet. Und da habe ich einen Auszug aus dem Forum gefunden, wo jemand mit dem Schuh zufrieden war und 10 Jahre später einen Nachfolger gesucht hat. Und sich beschwert hat, dass es den Schuh nicht mehr gibt, weil der doch so super war.
Ja.
Und das ist mir auch immer hängen geblieben, dass Essex schon eine sehr, ja, traditionelle Marke ist, in denen sie sich halt sehr treu bleiben in vielen Bereichen.
Ja, ja.
Würdest du es auch so beschreiben?
Ja, definitiv. Also natürlich, klar, die Schuhe, die es vor 10 Jahren gab, natürlich himmelweiter Unterschied, weil wir natürlich auch sehr viel verändern im Komfortbereich natürlich. Wir wollen es ja immer noch mal komfortabler machen. Und gerade das Allerwichtigste, was Essex einfach auszeichnet, ist die Gel-Technologie. Deswegen Leute, die an Essex denken, sagen immer gleich Gel, Gel, Gel. Das sind die Schuhe mit dem Gel. Das hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen verändert. Aber ja, wir gucken da schon immer, dass wir unserer Linie weiter treu bleiben. Und die Schuhe natürlich, deswegen die Zahlen, die dahinter stehen, stehen dann halt auch einfach für die Jahre. So. Und das zeigt ja dann doch, dass der Schuh Berechtigung hat.
Ja, ja. Ich würde auch gerne nochmal euren Leitspruch mit reinnehmen. Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, ich würde ihn zu 1000% falsch aussprechen. Würde ich dir gerne das Wort da überlassen. Und vielleicht kannst du uns dann nochmal kurz mitnehmen, was so dahinter steckt.
Genau, also Essex ist ja nicht einfach nur Essex der Name, sondern in unserem Namen steckt ja sehr viel unsere Philosophie drin. Mhm. Klar, wir sind eine japanische Marke. Der Name ist aber ein Akronym, also es ist was Lateinisches und heißt Anima Sana in Corpore Sano. Das wäre jetzt, wer Lateinisch kann, ich kann es nicht. Aber im Englischen unser Slogan, wie jede andere Marke auch einen Slogan hat, ist im Englischen Sound Mind, Sound Body. Oder im Deutschen, ein gesunder Geist steckt in einem gesunden Körper. Und genau das ist das, was Essex ausmacht. Und das steckt in unserem Namen drin. Das heißt, wir sind auch keine Marke, die halt dann in 2 Jahren sagt, naja gut, dann ändern wir immer unseren Slogan. Nein, dann müssen wir auch unseren Namen ändern. Und es gibt es schon seit 1949. Und genau, das ist halt einfach so die Philosophie in unserem Namen dahinter.
Mhm. Okay, wie spiegelt sich denn das auf so die Schuhwelt, eure Laufschuhwelt über, wenn wir sagen, okay, wie schaut das Angebot aus, wie versuchen wir Läufer und Läuferinnen den passenden Schuh an den Fuß zu geben, gibt es da auch besondere Ansätze, die ihr verfolgt mit Essex?
Ja, du hast ja verschiedene Lauftypen und ob das jetzt jung, alt ist, ob das Anfänger fortgeschritten ist, ob es ein Läufer ist, der einen Wettkampfschuh sucht, einen gestützten Schuh, was sehr gedämpft ist, weniger gedämpft ist, was für den Trailbereich oder auch nicht, haben wir natürlich für jeden Lauftypen was dabei. Also wir sind ja auch eine sogenannte Caregiver-Brand, bedeutet, dass wir den Menschen nach seinem natürlichen Bewegungsdrang unterstützen, egal in welcher Sportart. Das heißt, es macht uns natürlich auch so einzigartig, dass wir uns halt nicht nur auf einen Typ fokussieren, sondern wirklich sagen, okay, unsere Philosophie ist, jeden Menschen abzudecken mit dem passenden Schuh dann natürlich. Deswegen auch natürlich die riesengroße Auswahl, was immer uns Brandtrainer der Job ist, die Händler im Laden natürlich so zu schulen, dass die auch wissen, der Schuh für den und das können wir damit machen.
Ja, zur Auswahl kommen wir auf jeden Fall später noch, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist ja bei Essex auch sehr, sehr markant, die große Auswahl. Ich habe mir nochmal aufgeschrieben, was ich auch von früher noch kannte, vor allem so nochmal den Unterschied zwischen Herren- und Damenmodell. Mhm. Wie wird das denn aktuell immer noch sehr verfolgt? Ich weiß auf jeden Fall noch, dass die Sprengungen bei Damenschuhen in der Regel höher waren, so 2 Millimeter, 1 bis 2 Millimeter im Vergleich zum Herrenmodell. Nennen wir es mal begründet anhand, ja, unser Beispiel mal, wenn Frauen eher höhere Schuhe tragen, dann wäre es schon ganz, also im Alltag, sage ich jetzt mal, dann wäre es auch ganz gut, dass sie entsprechend einen Laufschuh an den Fuß bekommen, der da jetzt nicht in die andere Richtung direkt wirkt beim Laufen. Ist das noch so relevant oder wie hat sich das so entwickelt?
Tatsächlich, mit der Sprengung hat es weniger zu tun. Also tatsächlich ist es jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt einen Superblast zum Beispiel habe, gut, das ist jetzt natürlich dann auch noch ein Modell, was jetzt erst wieder eine neue Version bekommt, aber da reden wir immer von der gleichen Sprengung. Mhm. Also ob wir jetzt von 8 mm bei den Damen oder Herren sprechen, ist vollkommen egal, weil natürlich, klar, du hast es richtig gesagt, die Sprengung hat natürlich was damit zu tun, dass ich die Achillessehne natürlich dementsprechend etwas schonen kann. Also umso höher ich eine Sprengung habe, umso weniger ist natürlich Zug auf der Achillessehne drauf. Bei Frauen natürlich das klassische Beispiel, die High Heels sind so hoch, Die Wade-Achillessehne sind konstant natürlich gelockert und sobald man natürlich wieder rausgeht, mal barfuß läuft, 0 mm Sprengung hat, ist sie natürlich auf Spannung. Und natürlich hätte man das damit begründen können, aber tatsächlich hat es mit der Sprengung gar nichts zu tun. Also alle unsere Schuhe, die wir haben, Männer, Frauen, haben die gleiche Sprengung. Das ist auf jeden Fall das Gleiche. Was wir natürlich haben, ist, dass wir natürlich die Herren- und Frauenmodelle in der Breite etwas natürlich anpassen, weil Frauen tendenziell eher schmalere Füße haben als die Herren. Das heißt, es gibt ja auch den einen oder anderen Schuh in einer etwas breiteren Leiste oder in einer etwas engeren Leiste. Und wovon wir immer noch sprechen, ist bei den Herren und bei den Damen, dass man da eher um die Höhe der Mittelsohle zum Beispiel spricht oder auch um die gesamte Sohlenhöhe. Da reden wir dann ja von Außensohle und Mittelsohlenschaum. Da sind es manchmal so ganz, ganz kleine Nuancen, wo dann mal 1, 2 Millimeter ein bisschen weniger bei Frauen sind als bei Männern, weil die halt tendenziell natürlich auch ein bisschen schwerer sind.
Ja.
Genau.
Ja, das, eventuell habe ich es auch verwechselt, aber ich hatte das noch so im Kopf, dass es dann auch manchmal bei der Sprengung Unterschiede gab, aber bei dem Bauring gehe ich auf jeden Fall mit.
Ja, nee, bei der Sprengung tatsächlich, da geht es eher um die Schuhe, welcher Schuh
Ja,
da
ja, ja.
sind, so viel Sprengung oder weniger. Oder zu viel Sprengung mittlerweile gibt es ja gar nicht mehr. Also
Ja.
diese 12, 14 Millimeter Sprengung, das war auf jeden Fall vor meiner Zeit, das haben wir ja schon gar nicht mehr.
Ja, bei Essex nicht, nee. Das gehe ich mit, ja.
Ja.
Okay. Bevor wir jetzt ein bisschen noch tiefer reingehen in die einzelnen Materialien und so, ist mir gerade noch so eine Frage aufgekommen, was ich ganz spannend finde, ob, weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist. Ich teste ja auch viele Schuhe und bin dann im Austausch, sei es YouTube-Kommentare. Und die Thematik Sprengung zum einen und zum anderen natürlich auch das Gewicht bei Laufschuhen spielt natürlich immer eine Rolle, um Schuhe auszuwählen. Aber ich muss sagen, ich finde, das hat sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht eigentlich so ein bisschen, ist der Fokus davon weggekommen in meinen Augen. Weil ich finde, dass man Schuhe nicht nur anhand von der Sprengung oder vom Gewicht beurteilen kann. Und gerade sind wir ja wirklich in der Entwicklung mit sehr hochgebauten Laufschuhen, die natürlich auch ein bisschen leichter werden, wo wir mehr Material drin haben. Und natürlich, und dazu, in der Kombination natürlich mit einer Geometrie. Und das zum Beispiel, wenn jetzt das Schuh extrem weich ist, brauche ich jetzt nicht die in die Sprengung oder andersrum, weil der Schuh sich ja auch anders verhält. Hast du dazu eine Meinung, wie wichtig dieser Aspekt noch ist? Oder gibt es von Essex da auch einen Ansatz in die Richtung? Bei den beiden Werten, Sprengung und Gewicht so?
Genau, also wie ich es ja schon gerade gesagt habe, dieses mit 14 mm Sprengung oder 0 mm Sprengung, das sind wir ja gar nicht mehr. Also wir haben ja in Japan unser Institute of Sport Science. Das heißt, wir arbeiten ja auch viel biomechanisch und dort haben wir unser Zentrum, wo wir natürlich Spitzenathleten haben, aber auch die ganz normalen Hobbyläufer, die dort Schuhe testen, die auch über Tausende von Kilometern da einmal durchgetestet werden. Mit allem, mit Sprengung, mit Materialien, mit Außensohle. Also wird alles geschaut. Und bevor Essex eine neue Version auf den Markt bringt, guckt man, dass sich immer der Komfort verbessert. Also wir würden niemals einen Schuh rausbringen, wo der Komfort schlechter geworden ist, sondern der Komfort muss sich immer verbessern. Und wir gucken halt, dass man dann noch guckt, okay, kann ich was an der Langlebigkeit ändern? Kann ich was an der an dem Obermaterial verändern, an der Mittelsohle, irgendwie in der Richtung, weil wir natürlich auch mit vielen Feedbacks, Befragungen, Statistiken arbeiten und dort auch natürlich immer mal geguckt wird, was ist denn überhaupt dem Kunden am wichtigsten. Und da kam tatsächlich auch mal raus bei einer Studie, dass natürlich der Kunde sagt, natürlich klar, Optik, Design, das ist wichtig. Aber der aller wichtigste Aspekt, der bei einem Kunden genannt worden ist, ist der Komfort. Und da ist es erstmal prinzipiell egal, ob der Schuh 5 mm Sprengung hat oder 8 mm Sprengung hat oder ob der leicht und schwer ist, sondern da geht es wirklich darum, ich will da reinschlüpfen und ich möchte mich wohlfühlen, wenn ich schon laufen gehe. Ja.
Ja, es war, glaube ich, so rund zum Nimbus 25 rum, oder? Die Studie, kann das
Müsste zum 25er
zum großen
gewesen.
Redesign? Ich glaube,
Ja.
da.
Wo genau auch das Gel umgestellt worden. Ja.
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 Ja, spannend. Genau, dann lass uns doch gleich mal eintauchen in die große Materialwelt bei Essex. Du
Ja.
hast jetzt die Auswahl. Du hast vorhin schon angefangen. Mit was soll man anfangen? Mit Geltechnologie oder mit allgemeinen Mittelsohlenmaterialien?
Wir können gerne. Geht am schnellsten.
Wie bitte? Das habe ich gerade nicht verstanden.
Die Geltechnologie geht am schnellsten.
Ah ja, okay. Ja. Dann einfache Frage zum Start gleich hinein. Welche Bedeutung hat denn Gel noch für Essex?
Ja,
also Element, ja.
Genau, ich habe es ja auch eingangs schon gesagt. Wer an Essex denkt, wer Essex kennt von früher, denkt an Gel, weil das ist unsere innovativste Technik, die wir haben. Mhm. Und wir hatten vorher immer noch dieses feste, sichtbare Gel, sind jetzt aber mittlerweile nicht mehr bei dem sichtbaren Gel, sondern bei dem sogenannten Pure Gel, was jetzt 65% weicher ist als das bisherige sichtbare Gel. Sitzt hinten in der Ferse. Warum sitzt es in der Ferse? Weil es dafür da ist, den Schock zu absorbieren, wenn der Läufer mit der Ferse aufsetzt, dass man da natürlich schon mal diesen Aufprall abfängt. Und weniger natürlich, also es geht nicht damit her, dass ich damit Energie gewinne und vorgeschossen werde, sondern es geht wirklich drauf, dass wir den Läufer mit der Ferse einmal abfangen, weil auch hier natürlich arbeiten wir mit Statistiken und haben geguckt, was gibt es für Läufertypen denn, wie viele Fersenläufer, wie viele Mittelfußläufer, wie viele Vorfußläufer, weil es ja auch oft die Frage ist, wie soll ich denn überhaupt laufen? Was ist denn die beste Lauftechnik? Gibt es die überhaupt? Nein, gibt es nicht, weil jeder ist individuell. Natürlich könnte man sagen, Vorfuß ist die effizienteste Lauftechnik, weil ich schnell vorankomme. Bringt mir aber nichts, wenn ich einen Kunden habe, der nicht schnell laufen kann und nicht vorne auf den Vorfuß aufsetzt. Also kann ich damit auch nicht ankommen. Und wir haben halt herausgefunden, dass halt aktuell 60% der Läufer die Fersenläufer sind. Deswegen gehen wir hinten mit dem Gel, was wie gesagt nicht mehr sichtbar ist, aber 65% weicher. Gehen wir hinten in die Ferse rein, können da schon mal den ersten Schock absorbieren und dort auch natürlich Gelenke schonen. Auch ganz klar. Ja.
Genau, das sprechen wir ja auch wieder. Also habe ich, besser gesagt, habe ich auch im Kopf, das war ja auch zum Nimbus 25 mit dem Redesign, als das Gel-Element sichtbar verschwunden ist.
Ja.
Und ich hatte so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher Austausch mit jemandem, der mir das dann so angekündigt hat. Und ich habe gesagt, mir oder ich habe gedacht und auch gesagt, das könnte ganz schön schwierig werden für Essex. Ich glaube nicht, dass das so gut ankommt in der Kommunikation, weil man ja doch, sag mal, wenn wir jetzt hier sprechen, ist ja schon ein bisschen nerdy auf jeden Fall, wenn wir ein bisschen tiefer uns die Schuhe anschauen, aber die breite Masse, die sieht, möchte, hat das Gel-Element gesehen und das, ja, hat es damit verbunden und hätte nicht gedacht, dass dieser Umstieg so reibungslos funktioniert. Auch so, dass ich hätte viel mehr gedacht, dass, ja, die Schuhe vielleicht deswegen vielleicht Probleme haben, so an den Kunden zu kommen und so weiter. Aber da scheint gar kein Problem gewesen zu sein, oder?
Ja, lustigerweise, ich habe vor 3 Jahren, also fast vor 3 Jahren bei Essex angefangen. Das war genau dieser Umschwung nämlich. Also ich habe im Juli 2023 angefangen. Und da war genau, wie du sagst, dieser Umschwung von dem sichtbaren Gel auf das nicht mehr sichtbare Gel. War natürlich da für mich, die ganz neu war und oh Gott, was gibt's alles bei Schuhen, war es natürlich erstmal sehr, sehr kompliziert und es kam natürlich sehr viel von den Händlern. Oh Gott, und wie mache ich das denn jetzt? Und wenn es dann nicht mehr drinne ist, doch, es ist drinne. Bei Essex ist es ja auch so, dass wir auf den Schuhen auch alles angeschrieben haben, was drinne ist, dass man halt auch als Kunde sehen kann, was ist es denn überhaupt? Und es gibt nach wie vor jetzt immer noch Kunden, die sagen, ach, wo ist denn das sichtbare Gel? Gibt's? Ich hätte gerne den Schuh mit dem sichtbaren Gel. Mhm. Ja, es gibt noch Gel, wir haben es nur nicht mehr sichtbar verbaut. Ja. Also
ja.
Aber es ging relativ schnell, weil viele Kunden auch gemerkt haben, okay, wow, allein so dieses, ich steig rein, es ist nicht mehr so hart, himmelweiter Unterschied. Und da es um den Komfort geht,
ja,
ist jeder Kunde eigentlich schon mit überzeugt davon. Klar, Gel ist nicht das Einzige, was beim Schuh reinspielt, klar. Aber waren die schon überzeugt und haben gesagt, oh wow, fühlt sich ja ganz anders an.
Ja, ich habe jetzt auch hier den Nimbus dabei. Passend zum Vorzeigen, genau. Die hier auf YouTube zuschauen. Ja, genau, ich habe jetzt die Ferse hochgehalten und man sieht hier, ich hoffe,
genau,
es ist
da steht's, ja,
richtig gespiegelt, weil ich selber mich in der Kamera sehe, ist es gedreht. Genau, steht hinten Pure Gel-Element. Und ich fand es auch ganz beachtlich, als wir damals beim Launch vom Nimbus waren. Wir kommen gerade nicht weg von dem Nimbus, aber irgendwie war das ein ganz markanter Schritt. Habt ihr uns auch gezeigt, wie gut das Material dämpft? Ihr habt so ein rohes Ei drauf fallen lassen.
Ja.
Auf so eine kleine Schicht und dem Ei ist halt gar nichts passiert. Also da steckt schon wirklich viel Technologie auch in so einem relativ dünnen Material drin. Ja.
Ja.
Also wird es wahrscheinlich auch eine Thematik sein, die Essex weiterhin im Fokus hat, sicherlich das Gel-Element in
Schritt
ist.
Definitiv, weil wie gesagt, es ist die Technologie, die Essex ausmacht. Also,
Ja.
wenn es die nicht mehr gibt, dann ja, schwierig vielleicht.
Ja, glaube ich. Genau. Okay, dann schauen wir mal weiter. Großes Thema, was ich sehr spannend finde, Mittelsohlenmaterialien.
Ja, das ist sehr spannend.
Essex geht einen sehr technischen Weg, immer noch, haben wir auch anfangs beschrieben, hat gefühlt, ich würde mal sagen, 10 Materialien auf dem Markt, die in der Regel manchmal eine ähnliche Beschreibung haben, eine unterschiedliche Beschreibung haben. Ich nehme mal als Beispiel, wir haben das Flightform Plus, wir haben das Flightform Plus Plus, haben das Flightform Plus Turbo, eventuell gibt es auch ein Turbo Plus oder zwei. Eventuell habe ich da auch was verdreht, aber man merkt schon, es gibt extrem viele Materialbezeichnungen.
Ja.
Das finde ich zum einen sehr spannend, weil wenn man das jetzt mit einem Markt so vergleicht, sehen wir bei vielen Marken, die natürlich auch andere Mischungen einsetzen, aber sich so ein bisschen simpler halten in der Namensgestaltung. Die haben eben ein Material, wenn man es jetzt grob sagt, für den Performance-Bereich, für den täglichen Gebrauch und arbeiten damit verschiedenen Dichten oder Mischungen, die drinstecken, um halt da genau andere Eigenschaften zu produzieren. Genau. Warum verfolgt ihr den Weg und sagt, okay, wir dröseln das so ein bisschen mehr auf noch? Was erhofft ihr euch davon und ja, warum ist so der Ansatz so? Es ist ja, soll jetzt nicht negativ klingen, aber ich finde es einfach nur, würde mich einfach nur interessieren, was der Ansatz dahinter ist. Ja.
Ja, also tatsächlich mit dem Mittelsohlenschaum, es ist erstmal sehr kompliziert, weil du hast schon sehr viele aufgezählt. Es gibt von FF Plus über FF Plus Plus, Turbo Plus, FF Leap, Hoch 2, Squared etc., Max. Also gibt es ja wirklich, ich habe aufgehört zu zählen, sehr, sehr viel, was natürlich erstmal für den Kunden sehr, sehr kompliziert ist oder auch für den Händler, der es verkaufen muss, weil was soll das jetzt alles sein? Es ist zum Teil erstmal immer ganz simpel gesprochen, bei den meisten Schäumen erstmal EVA-basierender Schaum. Das ist einfach erstmal der grundlegende Schaum, der einfach, ja, genutzt wird, um Mittelsohlen aufzubauen. Und dann gibt es natürlich auch noch Nylon-basierender Schaum, der auch noch mal ein bisschen leichter ist, noch mal ein bisschen bounciger ist im Vergleich zu den anderen Schäumen. Warum machen wir jetzt verschiedene Schäume? Weil da auch verschiedene Dämpfungseigenschaften drin sind, beziehungsweise ein leichter, also ein Turbo- oder ein Nylon-Schaum ist viel, viel leichter. Das heißt, das erklärt sich dann auch schon, dass der eher in den Wettkampfschuhenbereich drin ist oder auch im Trainingsbereich, während wir jetzt eher in den Hauptbereichen, wo wir, sage ich mal, Gesundheitsläufer drin haben, mit dem Nimbus, mit dem Kayano, gestützter Schuh, neutraler Schuh, dass wir eher sagen, okay, das sind jetzt die Schuhe, die zwar auch leicht sind, auch ein Bounce drin haben, aber nicht so extrem oder auch nicht diesen Energierückgewinnungseffekt drin haben, wie es jetzt ein anderer Schuh jetzt benötigt. Deswegen haben wir natürlich verschiedene Schäume, die halt verschiedene, wir stellen das immer in so einer Tabelle dar, der eine Schaum hat so und so viel Federn, ist so und so leicht, dann haben wir so kleine Bälle, die dieses, wie du es jetzt mit dem Gel, mit dem Eggdrop-Test schon gesagt, gibt es auch so kleine Kugeln, wo man weiß, okay, wenn ich den Mittelsohlenschaum jetzt unten liegen habe, lass von einem Meter eine 1 Kilo schwere Kugel drauf fallen. Wie viel Zentimeter würde mir die denn jetzt entgegenhüpfen? Bei dem einen ist es extrem, bei dem anderen ist es vielleicht ein bisschen weniger. Und das kommt natürlich darauf an, welchen Schuh möchte ich denn haben.
Ja. Und weshalb macht ihr so diese, gibt es diese extremen Unterstufungen in Sachen von der Namensgebung? Oder ist da, gar keine große, weiß nicht, Idee dahinter oder das, oder vielleicht zerdenke ich das persönlich, weil ich denke, ach krass, wenn ich den Schuh mir anschaue und gern vergleichen würde, das ist auch manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn dann noch in Mittelsohlen 2, also in kompletten Mittelsohlen 2 Materialien zum Einsatz kommen. Und ich musste auch sagen, als die im Herbst die beiden weiteren Blaster hinzukamen, sei es Nova Blast und Mega Blast, da musste ich diese Pressemitteilung 2-3 Mal lesen und dann habe ich es auch erstmal wieder weggelegt, weil ich dachte, oh Gott, ich kann es gerade gar nicht so aus der Kalten komplett einordnen, anhand von den Materialien, was drinsteckt, wo ich jetzt welchen Schuh am besten einsetzen würde.
Ja, Die Unterscheidung ist natürlich auch, dass man immer guckt, was habe ich denn jetzt für einen Läufertypen? Was für eine Distanz möchte ich denn überhaupt laufen? Was habe ich denn überhaupt für ein Ziel? Was für eine Anforderung an eine Dämpfung habe ich denn? Weil es gibt ja auch durchaus Kunden, ich weiß, der Trend geht halt aktuell auch bei allen Mitbewerbern dahin, dass wir halt einfach diese dicken Mittelsohlen haben. Wo es aber auch viele Kunden gibt, die sagen, das möchte ich aber gar nicht, das ist mir zu viel, ich möchte gerne eigentlich noch den Boden spüren. Und das hat man natürlich mit den Mittelsohlenschäumen, die sehr hoch sind und die vielleicht auch richtig gedämpft sind, hat man das halt einfach nicht mehr. Und dann gibt es dann halt auch, wie gesagt, die Möglichkeit, möchte ich aber einen Schuh haben, der mir ein bisschen Energie wiedergibt, der mich nach vorne pusht. Oder bin ich jemand, der sagt, ich bin eh ein gemütlicher Läufer. Mir reicht dann Nimbus Easy. Ich will das so, ich will das so. Was ist meine Performance? Wie langlebig soll der Schuh sein? Klar, wenn wir von Plattenschuhen reden, auch eine ganz andere Langlebigkeit drin. Also deswegen macht man das, um halt wirklich jeden Läufertypen irgendwo abzuholen.
Finde ich eine gute Beschreibung. Ist halt, ja, gibt halt für jeden, dann soll es die passende Möglichkeit geben und das spiegelt ja dann wiederum auch Essex wieder, wo man diese Ansätze dann halt auch in dem Schuhaufbau wieder sieht. Genau, ja, jetzt haben wir schon die Blasbilder oder ich habe sie gerade angesprochen. Das ist ja wirklich eine Thematik oder eine Modellreihe, die bei Essex in den letzten Jahren viel bewegt hat und ich finde es auch sehr beachtlich. Essex hat es geschafft, wie nicht so viele Marken auf dem Markt mit zwei, drei Schuhen und speziell aus der Blasphemie natürlich, ein Thema sehr lange zu bespielen. Also, wenn wir jetzt anfangen, wenn wir über letztes Jahr sprechen, dann haben wir natürlich überall vom Adidas und Evo SL, ploppt überall auf. Vor zwei, drei Jahren war es der Nova Blast und natürlich bei euch aktuell, letzten ein, zwei Jahren, gibt sich jetzt aktuell der Super Blast und der Mega Blast die Hand und tauschen sich da aus, sage ich jetzt mal, was im Fokus steht und das schafft ja nicht wirklich eine Marke. Wir sehen ja viele Laufschuhe auf dem Markt, die nach drei, vier Wochen Marketing wieder verschwunden sind aus dem Fokus. Was ja jetzt nichts aussagt, wie gut oder schlecht ein Schuh ist, aber es ist sehr beachtlich, dass die Blasmodelle halt so weiter im Fokus stehen. Für was steht für bei euch diese Blast-Reihe und wo ist eigentlich die Idee hinter dieser Serie? Gerade wenn man bedenkt, dass ihr ja auch so viele Schuhe noch im Sortiment habt, die ja phasenweise auch ähnliche Einsatzbereiche haben.
Ja, also ja, mit den Blast-Modellen, wo jetzt noch Sonic Blast, Mega Blast und so weiter dazugekommen sind, das war natürlich auch letztes Jahr eine Herausforderung, dass da auch die Trendschärfe, sage ich mal, zu schaffen. Aber unsere Blast-Reihe steht einfach für Dynamik, für Vortrieb, für Rebound, für einfach, da ist der Schaum einfach der Hauptakteur. Weil da ist kein Gel drin, ist auch immer ganz einfach, weil wenn im Namen kein Gel drin steht, ist auch kein Gel drin. Das heißt, wo reden wir dann drüber? Natürlich, der Schaum muss der Hauptakteur sein. Wir haben einen spürbaren Energy Return, also diesen Energierückgewinnungsschub. Deswegen sind auch die Fersen ja alle relativ dick hinten geschäumt, dass wenn man es zusammenpresst, auch nach vorne gepusht wird, kann ich auch bei dem einen oder anderen Schuh auch aus eigener Erfahrung natürlich sagen. Und natürlich die Geometrien von den Mittelsohlen, die natürlich dann auch eine Rolle spielen. Und da geht es auch bei den Schuhen gar nicht groß um Stabilität, weil es sind Neutralschuhe. Das heißt, es ist kein gestützter Schuh, sondern da geht es wirklich um einen Trainingsschuh. Wobei ich kann den Trainingsschuh genauso gut auch in einem Marathon oder in einem Halbmarathon laufen. Es geht um die Effizienz oder auch um unsere Trampolin-Pots, die ja drinnen gebaut, reingebaut sind für diesen Bounce, für diese Sprungkraft, nenne ich es jetzt einfach, wie wenn ich in ein Trampolin reinspringe. Aber wie gesagt, ein dynamisches Training zu machen, ein Langstrecken-Performance vielleicht zu machen, ein Daily Trainer. Genau, das ist quasi so, was unsere Blast-Reihe ausmacht.
Wenn wir die vier Mittel jetzt mal im Quick-Check durchgehen, wo würdest du welchen einordnen? Lass uns vielleicht unten anfangen in der Linie mit dem Nova Blast. Wäre für mich jetzt ein dynamischer Daily Trainer, gutes Komfortlevel, guten Bounce, aber schon ein Laufschuh für eine breite Masse.
Ja, genau. Also du hast es exakt beschrieben. Mittlerweile ist es der Daily Trainer durch die anderen Schuhe natürlich geworden. Ist wie gesagt erstmal das der kleine Bruder, kleine Schwester von dann den oberen Modellen, die kommen. Aber genau so kannst du es schon beschreiben. Ja, ja.
Eine Stufe darüber würde ich den Sonic Blast einordnen, also in Stufensystem in Sachen Dynamik, der auch das einzige Modell ist aus der Serie mit einer Platte. Kannst du mir sagen, weshalb er dann doch in dem Spiel eine Platte einsetzt? Und genau, weil er in meinen Augen so ein bisschen auch in Konkurrenz stand mit einem anderen Modell von euch. Aber wie willst du den Sonic Blast so beschreiben?
Genau, der Sonic Blast kam ja letztes Jahr auf den Markt. Da war dann die große Frage, warum?
Ja.
Und genau, ja, wir arbeiten viel mit Kundenfeedbacks. Mhm. Und es kam sehr, sehr oft die Frage, oh, der Nova Blast, der ist gut, aber können wir nicht, ja genau, du hast ihn ja schon in der Hand, den Sonic Blast, perfekt. Ja. Können wir aber nicht irgendwie dieses Nova Blast-Gefühl, dieses Bouncige, dieses mit dem Trampolin-Pot, können wir da nicht irgendwie ein Nova Blast mit einer Platte machen? Mhm. Und dann hat halt Essex gesagt, okay, warum eigentlich nicht? Weil man muss einfach sagen, auch hier, wir haben jetzt nicht letztes Jahr, wir müssen ja vorletztes Jahr, wir sind jetzt schon in 2026, haben wir mal mit einer KI bei Marathons gemessen, wer kommt mit welchem Schuh ins Ziel. Und es ist ganz klar, dieser Carbonplattentrend zu beobachten. Also wir sind mittlerweile bei 50% der Marathon-Finisher, die mit Carbonplattenschuhen ins Ziel kommen. Ob sie das jetzt können, sollten, dürften, die Hälfte wahrscheinlich nicht, weil wir haben auf Social Media das und das gesehen, können den Schuh aber gar nicht laufen, möchten es aber machen. Okay, gut, am Ende der Kunde ist König, soll es gerne machen. Aber es ist halt eine sehr, sehr, ich will nicht sagen undankbare Sache, aber eine Carbonplatte ist einfach sehr, sehr fest und das kann nicht jeder laufen. Und beim Sonic Blast hat sich halt Essex gesagt, okay, wie können wir den Nova Blast mit einer Platte machen? Wie können wir das Ganze ein bisschen dankbarer machen, um auch ein paar Kunden vielleicht abzuholen, die gerne in dieses Plattenbusiness einsteigen möchten? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen den Sonic Blast, wir bringen den auch mit dem Trampolin-Pot. Wir bringen ihn aber auch mit zwei Schäumen. Also du hast gerade schon reingehalten, er hat dieses FF Turbo hoch 2 oder zum Quadrat oder Turbo Square. Das ist wieder ganz fancy und abgefahren vom Namen her. Aber genau auch dieses Durchsichtige, da sieht man schon diese P-Bucks-Platte. Es ist keine Carbonplatte, es ist eine P-Bucks-Platte. Das heißt, wir reden hier von einer Platte, die einfach flexibler ist, etwas leicht, also ein bisschen dankbarer auch einfach ist. Die geht auch nicht durch. Also die hört hinten und die geht nicht bis zur Ferse. Sagt natürlich dann auch demnach, okay, wo muss ich den Schuh laufen? Sieht man auch, wenn man ihn umdreht vom Außensohlenprofil, der muss eigentlich Vorfuß maximal noch genau ein bisschen Mittelfuß getroffen werden. Aber hier hat man auch gesagt, okay, wir machen diesen Turbo Square Schaum rein, der noch mal bounciger, noch mal leichter, noch mal dynamischer ist, direkt unter den Fuß, um da schon mal direkt den Kontakt zu haben. Dann setzen wir die P-Bucks-Platte ein und unten drunter nehmen wir das Max-Material, was der Nova Blast hat, um da dann nochmal dieses Nova Blast-Gefühl zu bekommen und wie gesagt eher jetzt hier einen Schuh zu machen, der eben nicht wie der Nova Blast der Daily Trainer jetzt ist, sondern der Sonic Blast ist ganz klar dafür gemacht für Tempo-Runs oder Intervall-Runs. Und da kann man sich ja schon mal, wer Läufer ist, herleiten, wie lang soll sowas gehen. Naja, so ein Intervalltraining, 8 bis 10 Kilometer vielleicht, 8 bis 12, je nachdem, was man halt für ein Training macht. Aber hier reden wir wirklich von schnellen Einheiten und gar nicht groß um, ich mache jetzt hier irgendwie einen Daily Trainer draus. Und das ist das, was den Sonic Blast jetzt da natürlich ausgemacht hat.
Ja, gehe ich mit, so läuft das sich auch.
Kann ich auch bestätigen.
Ich war überrascht, also ich bin ihn gelaufen. Manchmal gucke ich mir auch Specs vorher nicht an, bevor ich den ersten Lauf mache, um einfach klares Gefühl zu bekommen. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Sonic Blast wirklich so hoch gebaut ist. Also er fühlt sich jetzt nicht an wie 45, 46 Millimeter an der Ferse. Der Eindruck war ein bisschen flacher, weil auch er nicht zu butterweich ist und schon einen strafferen Abdruck gibt.
Ja.
Und was mir auch so aufgefallen ist, im Vergleich zu allen Blast-Modellen finde ich da auch die Passformen relativ schmal noch. So ein bisschen sportlicher.
Ja.
Also, und auch nochmal eine preislich interessante Alternative, gerade wenn wir jetzt nochmal über Superblast und Megablast sprechen, die nochmal 40, 50 Euro teurer, glaube ich, gelistet sind ungefähr. Genau. Ja, spannender Schuh, hat mich überrascht. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, was ich so gelesen. Manchmal ist es ja wirklich so, man liest was oder auch ich und man vergleicht das mit anderen Modellen auf dem Markt und ich so, okay, mal gucken, was kommt. Der ist echt gut gelaufen bisher. Ich hatte ja anfangs auch gesprochen, bevor wir an die beiden anderen Blasmodelle gehen, gerade zum Sonic Blast, dass er so ein bisschen in meinen Augen Konkurrenz steht zum Magic Speed. Und das ist auch mal sehr lustig dann zu beobachten. Also aus meiner Sicht, ich finde es lustig, ist sicherlich auch sehr nerdy, wenn jetzt kam nämlich der neue Magic Speed raus und der hat nochmal Anpassungen bekommen, ist nicht mehr so hochgebaut, ist flacher geworden, geht nochmal in eine andere Richtung. Mhm. Ist das auch so ein Grund, wie sich dann so Schuhe dann nochmal anpassen von ihrer Ausrichtung? Weil grundlegend machen die Schuhe ja das Gleiche. Das sind flotte Schuhe für Tempoeinheiten, für Intervalle und decken somit eigentlich auch ja, den gleichen Einsatz ab. Mhm. Wie würdest du das so beschreiben oder wie ist so die Idee dahinter oder tue ich da zu viel reininterpretieren oder?
Also man hat bei Essex so eine sogenannte Win the Wall, heißt das bei uns. Das ist so eine Einkategorisierung von Laufschuhen. Mhm. Und da gibt es zum einen, weil wir ja gerade bei der Blast-Familie sind, gibt es halt die Kategorie Straßenlauf schneller laufen. Mhm. Und da wird halt unterteilt in Trainingsschuhe. Da reden wir von der Blast-Reihe.
Ja.
Wir reden von der Wettkampfreihe, wo Metaspeed, Magic Speed oder der Noosa drin sind.
Ja.
Wovon natürlich auch zwei Stück Carbonplatten haben. Also Magic Speed hat die Carbonplatte und Metaspeed natürlich auch.
Ja.
Und da macht man natürlich die Differenzierung, dass man halt wirklich sagt, okay, der eine Part ist eher der Trainingspart, weil ein Sonic Blast, ich mache in meinem Training natürlich ja auch Intervalle. Gerade wenn ich mich jetzt auf einen Marathon, sage ich mal, vorbereite, muss ich auch mal Intervalle da drin haben. Das heißt, dann hätte ich ja als Trainingsschuh meinen Sonic Blast, der auch ein bisschen dankbarer ist. Und wenn es dann aber in den Wettkampf geht, der jetzt auch gerade bei Magic Speed, ist der ja eher dafür gemacht, etwas kürzere Wettkämpfe zu machen mit einer Carbonplatte drinnen. Und das ist dann eher ein Schuh, gerade wenn man die Langlebigkeit natürlich sich hier anguckt, ein Carbonplattenschuh. Auch da kommt immer drauf an, wie schwer ist natürlich der Läufer, was macht er mit dem Schuh. Da redet man so von grob 10 Marathons oder irgendwas mit 300, 400 Laufkilometern, je nachdem, wie gesagt, 400, 500 manchmal auch.
Ja.
Und wenn ich meinen Wettkampfschuh wie ein Magic Speed im Training auch ständig anziehe, ja, dann hat sich das natürlich auch ganz schnell erledigt. Deswegen macht man da natürlich auch die Abstufungen, dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt Wettkampf und das ist jetzt Training. Was aber nicht heißt, dass man das natürlich auch tauschen kann. Also ich bin auch ein Nova Blast oder ein Super Blast oder auch schon im Wettkampf gelaufen. Also das ist ja Geschmackssache. Aber um jetzt erstmal so die verschiedenen Gründe aufzuführen, warum gibt's das, warum gibt's denn das? Weil am Ende sind es natürlich trotzdem Magic Speed und Sonic Blast zwei komplett andere Schuhe, sage ich jetzt mal. Weil sie auch andere Platten auch drin haben oder auch für andere Einsätze sind. Und natürlich auch eine andere Sprengung haben. Ne? Das ist ja dann auch nochmal ein bisschen ein Unterschied.
Das ist cool, das hilft auf jeden Fall für die Einordnung. Weil ich glaube, dass wenn man dann auch die so sich in so einen normalen Läufer reinversetzt, dass okay, Platte, geschwungen, schnell.
Ja.
Warum zwei? Also so grundlegend. Aber ja, das hilft natürlich sehr. Cool. Dann bleiben wir aber jetzt noch in der Blastemie. Wir gehen jetzt zu den großen zwei. Super Blast und Mega Blast. Jetzt kommt eine große Aufgabe. Wie würdest du beide innerhalb von ein, zwei Sätzen unterscheiden? Dass man genau weiß, welcher steht für was. Weil ich tue mich manchmal auch ein bisschen schwer. Ich muss immer ein bisschen ausholen, um die beiden so passend zu erklären. Deswegen würde mich das sehr interessieren, wie du das angehen würdest, die Unterscheidung.
Ja, also auch da wieder die Einordnung. Megablast ist wirklich das Nonplusultra. Da gibt es keinen besseren Schuh mehr. Also weil wir, wie gesagt, mit der Win the Wall teilen wir nicht nur die Ebenen in der Richtung ein, sondern wir teilen natürlich auch nach oben, unten ein, nach Preis, Komfort etc. Und Megablast ordnet sich natürlich ganz oben ein und der Superblast würde dann natürlich drunter kommen. Also der Superblast ist mittlerweile eigentlich auch so der Allrounder, der jetzt alles eigentlich kann, von Langstrecke über ein Marathon, Training, aber auch mal ein paar schnellere Läufe. Auch natürlich für ambitionierte Läufer. Da brauchen wir jetzt erstmal nicht von Anfängern reden. Und beim Megablast, der auf maximale Dämpfung und Bounce ausgelegt ist, sehr, sehr leicht. Reden wir halt auch eher so wirklich von Temporuns oder auch natürlich von Wettkämpfen, wo vielleicht auch der Kunde sagt, genau, du hast ihn in der Hand, den Megablast, wo man auch sagt, ich möchte dieses Meta-Speed-Gefühl ohne Platte irgendwie haben, weil der Meta-Speed auch sehr, sehr leicht ist und der Megablast ja auch, du hast ihn in der Hand, du wirst es ja bestätigen, der wiegt nicht viel.
Nee, für die Höhe nicht. Ist
Macht
richtig.
ihn natürlich dann auch demnach ein bisschen instabil, ne? Muss man natürlich immer dann aufpassen, weil wenn der Schuh natürlich sehr leicht ist, deswegen auch hier ganz klar ambitionierte, erfahrene Läufer, die den Schuh auch gut laufen, halten können, aber dort einfach ja das Gefühl von, ich habe einen Schuh, der hat zwar keine Platte, aber der ist super leicht, auch dieses durchsichtige Obermaterial, dass man da halt wirklich auch nochmal einen Wettkampfschuh geschaffen hat, der maximale Dämpfung, maximalen Bounce hat.
Ja, sind ja doch fast ein, zwei Sätze geworden. Das
Ja,
ist gar nicht so einfach.
schwierig.
Ja, ich gehe voll mit. Deswegen fand ich das ja spannend. Ja, genau. Also es ist echt krass, wie viel Geschwindigkeit in dem Schuh drinsteckt. Ist für mich auch der schnellste Schuh. Also der Megablast, der ohne eine Platte auskommt, so auf dem Markt. Und ich denke auch für viele eine richtig gute Option für Marathon, wenn man dann in Bereichen von 3 Stunden 30 oder langsamer sprechen. Wahrscheinlich dann eher, ja, wenn man die Stabilität halt aufbringen kann, auch für 4 Stunden, aber der halt nicht so fördernd ist wie jetzt die Metaspeed-Modelle. Also in Sachen Anforderungen an Muskulatur, an Laufstil und so weiter. Ja.
Ja, ich kann tatsächlich, das habe ich nämlich hier auch gerade gefunden, weil du gesagt hast, beschreib ihn doch vielleicht mal in ein, zwei Sätzen. Lustigerweise könntest du alle vier Blast-Modelle in einen Satz sogar packen, beziehungsweise haben wir gesagt, der Mega Blast steht für Mega Bounce, der Super Blast für Super Strong, der Sonic Blast für Fast, Sonic Fast und der Nova Blast für Nova Soft.
Okay, gut.
Also. Das zum Beispiel, weil das habe ich jetzt gerade gefunden, weil ich dachte, das, irgendwo hatte ich das doch mal.
Ja,
Ja, genau.
lustig. Na, da hätten wir uns die letzten 10 Minuten sparen können. Das ist aber was. Nee, aber natürlich sehr spannend. Ja, cool. Wenn wir nochmal, was noch natürlich ein Punkt ist, dass wir mitschwingen, ist natürlich auch der Preis. Gerade bei den beiden Top-Modellen. Wir reden ja bei Megaplus von 240 Euro. Ich weiß, dass da sehr hochwertige Materialien drinstecken und so weiter, aber wie schwer fällt es euch dann phasenweise diesen Preis auch zu kommunizieren, um das den Konsumenten zu erklären, warum man, ja, warum der Schuh jetzt so viel kostet, wie er kostet? Ja.
Ja, also wie gesagt, unsere Einordnung der Schuhe ist immer daran natürlich gemessen, zum einen, was für Technologien hat der Schuh? Also natürlich klar, unsere Schäume, die dann FF Turbo Square oder Max etc. ist ja auch immer nochmal ein anderer Schaum, als es FF Blast Plus ist. Dann wird immer geguckt, wie nachhaltig ist der Schuh und wie komfortabel ist der Schuh. Und anhand dessen wird natürlich dann auch der Preis gemessen. Und umso höher der Schuh steht, wie jetzt ein Megablast, der ist am, also Komfort ist immer subjektiv. Es wird auch immer Kunden geben, die vielleicht sagen, der Nova Blast, der ja eigentlich nicht so komfortabel ist wie ein Super Blast, finde ich aber für meinen Fuß viel komfortabler, als eigentlich das Topmodell ist. Das ist ja dann immer subjektiv. Aber der Megablast bringt alles mit Komfort, mit Technologien, mit Nachhaltigkeit und dann wird halt ein bisschen runtergebrochen. Bisschen weniger gedämpft, bisschen direkter, bisschen weniger bouncy, und dann kostet es halt ein bisschen weniger. Und natürlich, klar, es ist immer ein bisschen schwierig, dann, oh Gott, was, jetzt kostet der eine Schuh 240 Euro, der andere 190, ein Nimbus kostet auch 200 Euro. Ja, da ist aber halt auch alles drin, was du brauchst. Und am Ende muss man sich ja auch immer überlegen, wenn du da drinne viel läufst, möchtest du ja auch deine Füße, Gelenke nicht kaputt machen.
Ja.
Ja.
Ja, gehe ich mit. Genau, jetzt haben wir schon viele auch schon über Racing gesprochen. Gehen wir nochmal in das Kapitel über, und zwar in die Metaspeed-Serie. Ich würde hier eigentlich anfangen, glaube ich, warum, also mit einer grundlegenden Frage, weil wir ja gerade vom kompletten Line-Up kommen. Weshalb sind denn die, wenn wir jetzt über Metaspeed Sky und Edge Tokio sprechen, die aktuellen Modelle, so radikal aufgebaut im Vergleich, also in Sachen Leichtigkeit, Extremdynamik, spricht natürlich auch nochmal eine spitzere Zielgruppe an. Als Beispiel, wenn wir uns mal wieder auf dem großen Markt schauen, haben viele Hersteller also den Ansatz, die sagen, okay, wir haben jetzt zwei Carbon-Schuhe im Sortiment, wir haben ein High-End-Modell und nochmal ein Modell, was ein bisschen eine breitere Masse anspricht in Sachen Geometrie, ein bisschen breiter vom Aufbau her, ein bisschen mehr Stabilität. Kommt das daher, dass ihr natürlich mit dieser Blaster mir so extrem gut aufgestellt seid, wo man wirklich dann auch in die Top-Bereiche, sag ich jetzt mal, auch um 3 Stunden 30 Marathon reingehen kann mit so einem Modell und daher sagen, okay, wenn wir sagen, wir greifen jetzt die 3 Stunden an einem Marathon, dann wird es halt jetzt bei uns radikal im Line-Up oder du nickst schon. wie sehe ich das verkehrt oder wie ist so der Ansatz dahinter?
Ja, bei den Metaspeed-Modellen, klar, geht es natürlich darum, dass wir uns angucken, wie erzeugt der Läufer oder die Läuferin überhaupt die Geschwindigkeit? Und wie kann ich da biomechanisch natürlich auch noch helfen? Natürlich kann ich mit einem Blast-Modell auch den Marathon in, wie du es gesagt hast, 3:30 machen. Aber natürlich wiegt dieser Schuh zum einen auch viel, viel mehr, als es der Metaspeed ist. Und da reden wir dann wirklich von Läufern, die ihren Marathon in ja, 2 Stunden 3 oder was auch immer laufen. Ja. Und das funktioniert klar. Natürlich auch noch, muss man ernst klar sagen, über die Carbonplatte. Die Carbonplatte ist wie ein Bogen, den ich spanne, wenn ich den loslasse. Der pusht mich nach vorne, hilft mir aber natürlich auch nur, wenn ich über eine gewisse Geschwindigkeit laufe. Und demnach natürlich dann auch das richtige Metaspeed-Modell, ob es ein Sky oder ein Edge ist, natürlich dann auch am Fuß habe. Aber da reden wir natürlich auch trotzdem dann von Schäumen, die nochmal bounciger sind, nochmal softer, nochmal leichter sind und natürlich auch nicht wie ein Superblast. Natürlich, der hat viel Mittelsohlenmaterial. Das heißt, man muss ja auch immer gucken, viel Mittelsohlenmaterial, was zwar vielleicht schön bouncy ist, frisst aber ja auch irgendwann Energie. Und wenn ich die nicht halten kann, werde ich hinten raus auch langsamer.
Ja.
Und dann hat man natürlich, ja, mit einem Metaspeed, der jetzt mittlerweile 170 Gramm wiegt, ja nichts quasi am Fuß. Aber genau das muss halt dann für die Läufer gemacht werden, die wirklich sagen, okay, jetzt da geht es um Geschwindigkeiten und um nichts anderes eigentlich.
Ja, ja. Das ist gut beschrieben, weil ich würde mir beispielsweise nicht zutrauen, aktuell, glaube ich, im Metaspeed Marathon zu laufen. Ich habe PB von 2:56 ungefähr.
Respekt, mega.
So, ja, nee, danke. Ich wollte es bloß einordnen. Weil wir vorher gesagt haben, 3,5 Stunden, 3 Stunden irgendwie, das sind ja mal so ungefähr Zielwerte, wenn man so, was man so als, ja, um eine leichtere Kommunikation zu haben. Aber ich würde mir beispielsweise jetzt nicht zumuten, mit dem Schuh einen Marathon zu laufen. Also ich müsste mich auch mit dem Schuh rantasten, wo ich wiederum sagen würde, andere Modelle auf dem Markt, die ein bisschen mehr Führung noch mitbringen, die auch schnell sind, dem vertraue ich da erstmal aus der Box ja noch mehr. Und das finde ich halt so beachtlich, dass die Schuhe so extrem halt auch auf Leichtigkeit getrimmt sind und dementsprechend natürlich auch auf die Dynamik. Genau, das haben wir schon zweimal erwähnt. Wir haben den Edge, wir haben den Sky. Ein Konzept, was er jetzt schon auch seit einigen Jahren weiterführt. Hat sich da von der Ausrichtung über die Jahre was verändert? Was sind eure Erfahrungen damit? Weil wir haben ja, oder vielleicht möchtest du auch lieber erklären, zwei Modelle, die unterschiedliche Läufertypen ansprechen, um halt da für den Laufstil halt den perfekten Wettkampfschuh halt an den Fuß zu bekommen. Ja.
Genau, also bei der Metaspeed-Serie hat sich Essex ja Folgendes gedacht. Und zwar gibt es einfach Läufer, die ihre Geschwindigkeit über zwei verschiedene Arten machen. Und beim Sky reden wir von den sogenannten Stride Runnern. Das heißt, die werden schneller, indem sie längere Schritte machen. Das heißt, wir können uns so eine Flugphase von so Bogen vorstellen, weil es eher in die Vertikale natürlich nach oben geht. Und die bekommen natürlich dann dadurch den Vortrieb nach vorne. Und beim Edge reden wir halt eher von den Läuferinnen, die ein Cadence Runner sind. Das heißt, die werden schneller durch eine höhere Schrittfrequenz. Das heißt, die machen halt dann nicht diese Flugphasen, sondern das sind dann halt kleinere Bögen, wo wir uns aber eher halt in dieser Ebene bewegen und gar nicht nach oben gehen. Also da eher dann, wie gesagt, den Schub in die Horizontale haben und nicht hoch in die Vertikale. Deswegen diese zwei unterschiedlichen Modelle, wo auch dann natürlich, klar, die Carbonplatte komplett anders angeordnet ist, ist auch klar. Genau, deswegen gibt es diese zwei verschiedenen Modelle.
Ja, ja, genau. Da ist ja nicht nur die Carbonplatte anders angeordnet, sondern ihr habt ja in den Metaspeed-Modellen stecken ja zwei Materialien. Das FF Leap und das FF Turbo. auch schon in der 2 oder in der ersten Version, da bin ich mir gerade unsicher. Und je nach Modell ist es ja unterschiedlich angeordnet. Ich habe jetzt den Edge, da haben wir das FF Leap als obere Schicht und darunter das FF Turbo. Und das spielt dann nochmal zusammen mit der Geometrie. Wir haben auch hier gerade einen sehr ausgeprägten Rocker im Vorfußbereich, der sehr geschwungen ist. Was sind da eure Erfahrungen? Worum sind hier die Materialien je nach Modell gedreht in der Mittelsohle? Was spielt darauf mit rein?
Genau, also beim Metaspeed Sky, wo es ja darum geht, ich möchte gerne einen maximalen Vortrieb und eine maximale Schrittlänge haben und diese Flugphase, sage ich mal, haben, ist es so, dass wir, genau, das FF Leap ist ja jetzt wirklich das Mittelsohlenmodell, was jetzt gerade alle anderen, also auch da könnte man jetzt Rankings machen. Das Leap ist einfach das, was gerade an oberster Stelle steht. Es ist einfach leichter, es ist bounciger, es ist softer. Und da haben wir dieses Material direkt unterm Fuß.
Ja.
Beziehungsweise kommt dann die Carbonplatte, also beim
Edge.
Sky, beim Sky Runner ist die Carbonplatte näher am Fuß, weil die ja, wie gesagt, diese Flugphase haben. Und dann kommt darunter mehr Dämpfung. Das heißt, wir haben auch, weil du gerade die Rockerform, sage ich jetzt mal, angesprochen haben. Das heißt, beim Metaspeed Sky ist auch die Carbonplatte nicht so gekrümmt, damit wir halt, wie gesagt, einfach diesen maximalen Vortrieb haben. Und beim Edge ist es genau andersrum, weil da haben wir die Schrittfrequenz. Das heißt, da haben wir einfach die Carbonplatte näher am Boden, dafür mehr Schaum unterm Fuß. Und natürlich, die Carbonplatte ist viel, viel mehr gekrümmt.
Ja. Genau, hier.
Ist ja, man, ich weiß nicht, ob man es bei den Schuhen wirklich immer so extrem gut erkennen kann. Wir haben ja ganz oft diese Explosionsdarstellung, wo der Schuh auseinandergeschnitten ist.
Ja.
Es ist natürlich mega gut eingezeichnet, ja. Aber man sieht es trotzdem bei den Schuhen schon.
Ja. Ja, ist ein spannender Ansatz auf jeden Fall. Und habt ihr in den letzten Jahren mitgenommen, wie sich vielleicht auch die Auswahl verändert hat von den Athleten oder von den Läufern? Wie wer zu welchem Schuh greift, weil das, ich glaube, als es auf den Markt kam, war so vor allem der Fokus natürlich auf Sky, das ist ja schon die breitere Masse, die den Schuh trägt. Hat sich da ein bisschen was verändert, weißt du da was über die Jahre?
Tatsächlich, klar, es sind irgendwie mehr die Stride Runner, die meisten, also ich muss kurz überlegen, bei meinen Händlern, da hat keiner den Edge. Eigentlich im Laden, die meisten haben erstmal den Sky, weil das so ja, die Regel ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Den Edge kannst du dann halt tendenziell ja eigentlich immer im Internet bestellen, aber trotzdem gibt es ja die Läufer, deswegen haben wir den Schuh ja auch. Mhm. Aber ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt irgendwie, also natürlich klar, auch dort wieder, die Schuhe werden von den Athleten getestet, auch die werden wieder über tausende von Kilometer laufen, dann wird die Schaumhärte kontrolliert, dann wird geguckt, wie ist die Griffigkeit in den Kurven bei den Schuhen, wie sieht es denn unter Wettkampfbedingungen aus, was macht das Bewegungsmuster, muss die Platte vielleicht doch nochmal ein bisschen da angeordnet werden, hier angeordnet werden, aber ich könnte dir jetzt tatsächlich nicht sagen oder irgendeine Prozentzahl sagen, was gibt's mehr, wie hat sich das verändert. Es ist nach wie vor so, dass wir beide Schuhe brauchen.
Ja.
Und natürlich dann auch der Edge, sage ich mal, dadurch, dass wir ein bisschen mehr Schaum unter dem Fuß haben, natürlich auch dann dementsprechend ein bisschen dankbarer ist, als wenn ich direkt unterm Fuß meine Carbonplatte kleben habe. Weil ich die einfach, also das muss man dann natürlich auch genau so treffen.
Ja.
Und es ist halt sehr hart dann.
Ja. Ist halt ein bisschen direkter, auf jeden Fall auch vom
Gefühl.
Genau. Ja, ja. Und kommuniziert ihr dann auch Werte, wo man sagt, wir haben die zwei Fakten, wir haben die Schrittlänge, wir haben die Schrittfrequenz, was so der Bereich ist, wo man wechseln kann. Ich habe da natürlich auch ein bisschen nochmal recherchiert und ja, es gibt immer so halbwahre Aussagen, wird halt nicht komplett offen alles kommuniziert, weil es natürlich auch sehr abhängig ist vom allgemeinen Läufertyp, dass wir sagen, okay, wir haben, glaube ich, eine Schrittfrequenz von 185 ungefähr und eine Schrittlänge von um die 1,20 Meter. Sind das die Werte? Oder drehe ich da was?
Müsste. Ich habe aber auch irgendwo mal eine Grafik gehabt, wo mal. Ich habe letztes Jahr nämlich mit einem Kollegen das Faster-Webinar von Essex gemacht und er hatte seine, ich glaube, seine Garmin-Daten mal ausgearbeitet und hat es dann geguckt, was wäre er denn überhaupt?
Ja. Ja,
Könnte
aber
ich,
wenn wir
ja.
das so als Ansatz jetzt nehmen, wie ist so dein Gefühl oder was ist so dein Feedback, dass Leute schon primär nach diesen Daten gehen, die sie dann haben, um eine Orientierung zu haben, oder dann doch eher nach Gefühl auswählen? Also als Beispiel, ich habe auch eine relativ hohe Schrittfrequenz und könnte schon wirklich sagen, okay, für mich wäre der Edge schon eventuell was Passendes, muss aber auch sagen, dass ich mit dem Sky besser zurechtkomme, gerade so vom Laufgefühl. Das, was wir gerade angesprochen haben, dass die Platte sozusagen eher so gemittelt ist zwischen dem Mittelsohlenmaterial, nicht so extrem geschwungen ist und ich dann aber auch da über einen längeren Schritt phasenweise komme, obwohl die Schrittfrequenz jetzt nicht so niedrig ist. Und ich mich da einfach wohler fühle und da einfach besser vorankomme. Ist so dein Feedback? Wird das eher nach Gefühl noch ausgewählt oder ist man dann schon sehr datenorientiert, wenn man zu den Schuhen greift? Weil das oft auch eine Frage ist, wie ich so unter YouTube-Videos bekomme oder zu Artikeln. Ich habe die Zahl, was soll ich nehmen? Also gibt es da nochmal einen vereinfachten Ansatz oder so, was ihr arbeitet?
Gut, klar, wenn du dir diesen Schuh holst, dann entweder hast du deine Erfahrung und weißt jetzt, dass du, wenn du jetzt einen Sky hast oder ein Stride Runner bist, dann machst du ja eher so, ja, so bei 170 deine Schrittfrequenz. Und beim Cadence hast du es halt dann nochmal ein bisschen, ja, bei 180, sage ich jetzt mal. Wenn du das natürlich kennst, kannst du das natürlich schon so ein bisschen einclustern. Man kann aber ja auch bei den meisten Händlern diese klassischen Laufanalysen machen, wo man ja auch schon mal gucken kann, okay, da wird ja auch schon gemessen, dass man das natürlich schon mal gucken kann, beziehungsweise wenn man jetzt die Schrittfrequenz jetzt nicht weiß, mache ich jetzt wirklich viele Schritte oder mache ich wenige Schritte? Klar, wenig Schritte ist eher dann natürlich, okay, vielleicht mache ich ja eher die längeren Schritte. Kann man natürlich da auch immer nochmal gucken, okay, wie ist denn so deine Flugphase? Gehst du in die Horizontale, gehst du in die Vertikale? Wie sieht es denn da aus? Viel wird natürlich auch, ja, muss man einfach sagen, Social Media, ne? Also ich meine, viel wird da auch bei manchen natürlich gehypt, die dann halt auch einfach sagen, ja, ich nehme jetzt den Schuh und kaufe den und weiß aber gar nicht, was bin ich denn eigentlich?
Ja, klar.
Weil klar, der Sky ist halt so am gängigsten, weil man den ja auch überall findet. Aber viele wissen ja gar nicht, oh, es gibt ja aber noch den Edge, weil ich bin ja jemand, ich mache ja eher viele kleine Schritte jetzt so. Ja. Also wie gesagt, wenn du deine Daten hast, klar, kannst du das daran messen, aber da müsste ich, also wie gesagt, da wüsste ich jetzt auch nicht genau, ob da jetzt eher die meisten sagen, ach ja, ich gehe eher in den Laden oder ich bestelle im Internet den Schuh, weil ich weiß, ich habe ja sowieso die und die
Ja.
Schrittfrequenz, dann passt das oder halt nicht.
Okay.
Ja.
Ja. Und dann habt ihr natürlich noch ein drittes Modell im Sortiment. Wie soll es anders sein? Mit dem Meerspeed Ray.
Ja.
Extrem leicht, extrem schnell. Was ist nochmal der Unterschied bei dem Modell im Vergleich zu den zwei bisherigen, über die wir gesprochen haben?
Genau, beim Metaspeed Ray, ganz neuer Schuh, da hat man wirklich die Läufer rausgegriffen, die wirklich nochmal das Thema Leichtigkeit wirklich an oberster Stelle haben. Weil dieser Schuh schlägt einfach alles. Also da wurde ja wirklich geguckt, wie kann ich maximale Geschwindigkeit mit minimalem Ballast irgendwie schaffen. Und der Schuh wiegt ja jetzt nur noch 129 Gramm im Vergleich zu Metaspeed mit 170 Gramm. Also es ist Welten. Und dann natürlich auch noch mit dem Preis. Also von 300 Euro, wenn man sich dann den einen Schuh von Adidas anguckt, der ja bei uns mit reingeranged ist, der dann 500 Euro kostet und aber auch nicht so leicht ist, kann der natürlich gar nicht mithalten. Aber der Ray ist einfach komplett auf Tempo ausgelegt, auf die Speed-Spezialisten, die wettkampforientiert sind, die ganz, ganz leichten Schuh haben möchten und natürlich die, ja, erfahrenen, fortgeschrittenen, ambitionierten Läufer.
Ja, also dann auch wirklich Elitespitze. Und da sprechen wir auch nicht mehr von 3-Stunden-Marathonläufern, schon eher dann im unteren 2-Stunden-X-Bereich. Ja.
Ja.
Nee, finde ich auch. Also den Preis, klar, 300 Euro ist extrem viel Geld. Da wollen wir auch gar nicht anders sprechen. Aber im Vergleich, was man dann, wenn man gerade einen Fokus natürlich aufs Gewicht legt, ist das schon sehr spannend. Also ja, das Gesamtpaket. Okay, zum Abschluss gehen wir nochmal weg von der Performance-Linie. Das haben wir uns natürlich über die Blast-Modelle, über die Minispeed-Modelle nach oben gearbeitet. Ich habe noch so ein, zwei Fragen zum allgemeinen Portfolio, vor allem zur Produktvielfalt. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir sind jetzt im Trainingsbereich und da sehen wir natürlich sehr, sehr viele Schuhe. Gerade wenn wir sagen, okay, ich möchte mir einen Daily Trainer von Essex holen. Ich habe mal hier ein paar Modelle aufgeschrieben, wo ich sage, okay, die sind so auf einem Level, sage ich jetzt mal vom Gefühl her, haben wir einen Cumulus, einen Clyde Ride, einen Nova Blast. Gut, da fällt der Blast jetzt wieder mit rein. So als Einstiegsvarianten, wo wir sagen, okay, wir sind so im Bereich 150, 160 Euro, was so die Daily Trainer Range ist. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Stabilitätsvariante, das heißt ein GT2000, der noch so mit reinfällt. Vier Modelle, die natürlich unterschiedlich sind im Aufbau. Wie schwer ist es denn so, da den passenden Schuh auch an den Kunden zu kommunizieren und von den Eigenschaften her? Und vor allem, braucht es die Modellvielfalt überhaupt, wo man dann echt jetzt sehen, dass auch jetzt, ich finde auch so ein Cumulus sich in den letzten Jahren schon so ein kleinen Dämpfungsmonster entwickelt hat, der jetzt auch nicht durch die Geometrie so langsam ist, dass man das ja wirklich nur für moderate Einheiten geht, dass man kann schon mal da auch mal einen höheren Gang einschalten. Wie siehst du das so, die Entwicklung in der Produktvielfalt bei euch?
Ja, also definitiv brauchst du noch diese ganze Produktvielfalt, weil wir einfach, wie wir auch schon mehrmals jetzt drüber gesprochen haben, einfach diese Vielfalt an verschiedenen Läufer, Läuferinnen haben, an Performance, an ich habe biomechanische Anforderungen, wie ich proniere, fall rein, brauche was Gestütztes, was mich stabilisiert, oder ich bin Neutralläufer, oder ich möchte viel Dämpfung, ich möchte wenig Dämpfung, ich möchte es ein bisschen federn, ich möchte es nicht ein bisschen federn. Also definitiv gibt es die Schuhe und die brauchen wir auch einfach. Klar, die sind jetzt, die du aufgelistet hast, die bewegen sich so bei 150, 160 Euro, aber sind trotzdem, ich will nicht sagen, himmelweiter Unterschied voneinander entfernt, aber trotzdem alle individuell komplett anders. Und demnach natürlich brauchst du diese Produktvielfalt, um da auch jeden Kunden abzudecken, der dann sagt, okay, Nova Blast ist nichts für mich, weil ich möchte nicht dieses Bouncige, diesen Trampolin, diese Energierückgewinnung. Mir reicht der Cumulus als Daily Trainer, den kann ich langsam, den kann ich ganz, ganz entspannt laufen. Ich habe mein Gel drinne. Wichtig, wenn ein Kunde sagt, okay, ist mir egal, ich will Gel, dann ist sowieso schon Nova Blast oder ein Glide Ride raus. So. Also definitiv. Klar, weil du noch GT2000 gesagt hast, theoretisch könnte man die GT-Reihe gerade so GT2000 und GT1000, da könnte man vielleicht so ein bisschen zusammenschieben, wobei man auch sagen muss, gerade jetzt der GT2000, der 14er, der jetzt letztes Jahr gekommen ist, kannst du nicht mehr mit dem 1000er vergleichen. Also davor schon, aber mittlerweile ist jetzt der GT2000, ist ja von Essex gemacht worden, um einen, ich sag's immer bei meinen Händlern, bei den Schulungen, das ist so der Nova Blast in stabil. Weil da auch Kunden halt gesagt haben, oh, wir finden den Nova Blast total gut, dieses Bouncige, aber der ist mir zu instabil, weil das Menschen sind, die was Gestütztes brauchen. Und der Nova Blast ist halt kein gestützter Schuh, das ist ein neutraler Schuh. Und der GT2000 ist ein gestützter Schuh. Und dann hat halt Essex gesagt, gut, dann bauen wir den gleichen Mittelsohlenschaum rein wie vom Nova Blast. Wir machen erstmalig in der Stabilitätsreihe einen Trampolin-Pot in den Vorfuß. Und haben aber trotzdem unser gestütztes Modell drin. Das heißt, der Schuh grenzt sich jetzt halt auch mittlerweile vom 1000er ab, der halt dann noch so ganz basic ist, bisschen fester, trotzdem aber auch an seine oberen Modelle rankommt. Aber ja, das kann theoretisch ja, praktisch ist es natürlich immer sehr selektiv so.
Ja. Nee, gehe ich mit. Also der GT 2000 schon sehr spannend. Eigentlich in meinen Augen, wenn du es so beschreibst, ist gerade so ein klassischer Essex-Move, so einen traditionellen Schuh doch mal so umzuflügen und diese modernen Blast-Komponenten damit einfließen zu lassen.
Ja, um es auch einfach mal im Stabilitätsbereich auch ein bisschen dynamischer zu machen.
Ja. So. Ja. Und das ist natürlich auch aktuell ein großes Thema, wenn wir jetzt so ein bisschen schauen noch auf das aktuelle Jahr, ist jetzt im Februar. Was steht bei euch so an? Was sind so die Fokusthemen dieses Jahr? Ist so Stabilität mit Dynamik ein Fokusthema? Ich sehe es bei anderen Marken, die ja jetzt schon versuchen, nochmal da voranzukommen, weil wir ja auch sehen, gerade wenn man so Essex Stabilitätslaufschuhe sich anschaut, dass sie ja relativ früh ein relativ dynamisches Support-Element eingebaut haben, sei es die 4D, 3D Guidance-Technologie. Die war ja jetzt schon auch schon ein, zwei Jahre, glaube ich, auf dem Markt und auch recht dynamisch in der Funktion. Hast du da ein Gefühl für dieses Jahr in Sachen, wenn wir jetzt gucken, okay, Stabilitätslaufschuhe, wird sich da ein bisschen noch was entwickeln, auch im Fokus mit Dynamik, oder ist es eher so ein langfristiges Thema?
Ja, also natürlich ist nach wie vor Performance die Nummer eins. Die bleibt einfach Priorität. Da wird auch immer schön geguckt, wie kann ich da weiterentwickeln, was kann man da noch mal verändern. Trotzdem ist es immer wichtig, dass wir natürlich auch gucken, wie können wir auch noch den Komfort verbessern. Da spielt dann, wie gesagt, natürlich der ganze Performance-Bereich einfach mit rein.
Und nächstes Thema haben wir auch schon, bevor wir aufgenommen haben, kurz gesprochen, ob wir drüber sprechen dürfen. Und du hast gesagt, klar, machen wir. Superblast 3 ist im Anflug. Anfang März geht's los.
Ja.
Ich hoffe, mein Schuh sollte auch bald ankommen. Bin sehr gespannt drauf.
Ja, ich warte auch noch auf meinen.
Achso, wenn du noch nicht hast, dann ja gut.
Ich habe ihn nur auseinandergeschnitten für meine Schulungen. Da hatte ich ihn tatsächlich schon, aber ja.
Da hätte ich auch immer gern noch einen für Videos. Das wäre echt top, dass man das noch ein bisschen besser zeigen kann. Auf was dürfen wir uns da freuen? Was habt ihr da angepasst? Was habt ihr da verändert?
Ja, also auch der Schuh ist nach wie vor mit zwei Mittelsohlenschäumen versehen. Also vorher hatten wir ja das, wenn wir wieder mit den 180.000 Mittelsohlenmaterialien durch die Gegend werfen, aber hatten wir ja das Turbo Plus und das FF Blast Plus drinne. Das FF Blast Plus bleibt erhalten. Das ist nach wie vor unten auch wieder nah am Boden, sag ich mal. Und dann kriegt er ganz, ganz neu das FF Leap. Also das macht es auch noch mal, ja, auch noch mal etwas leichter, den Schuh. Noch bounciger, noch ein bisschen dynamischer, noch mal ein bisschen mehr Energierückgewinnung. Er wird leider, das könnte dann wieder natürlich ein Problem werden, weil ich höre es auch immer als Feedback bei meinen Händlern, die sogenannten Mittelsohlenhöhen, die ja dann den ein oder anderen Wettkampf sprengen, weil es gibt ja unsere sogenannte 40mm Marke. Nicht bei allen, bei Ironmans ist es ja schon ganz extrem, wobei man sagen muss, ist die Frage, ein Profi läuft keinen Superblast oder ein Megablast. Punkt, die werden auf andere Modelle greifen. Trotzdem ist der Schuh noch mal ein bisschen höher geworden. Also ist nach wie vor rein theoretisch, wenn man die 40mm Marke als Verbot hat, darfst du ihn dort nicht laufen, wenn da strenge Regelungen sind. Aber bei Essex ist es auch ganz klar so, dass wir gesagt haben, die Blast-Reihe steht nicht dafür, Wettkämpfe zu beschreiben. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, man kann es tauschen, aber es ist bei uns als Trainingsschuh eingeklustert. Und nicht, dass man sagt, okay, dann will ich es aber ganz, ganz flach haben, damit ich damit einen Wettkampf laufen kann. Dafür würde es dann den Magic Speed oder den, wenn man ihn laufen kann, den Meta Speed oder auch noch für Triathleten den Noosa. Also deswegen ist das natürlich dann immer da der Fokus, aber beim Nova Blast, genau, kann man, beim Super Blast kann man sich wirklich auf das Leap, auf den Schaum freuen, der bei Metaspeed etc. schon überall drin ist. Er wird ein bisschen leichter, er kriegt wie immer auch ein anderes Obermaterial, aber ob da das Obermaterial ein innovatives Mesh, ein Injet Mesh, vollkommen egal, das ist nochmal leichter, nochmal ein bisschen atmungsaktiver. Genau.
Ja, bin schon sehr gespannt drauf. Und die Thematik mit den 40 Millimetern, die muss ich auch jede Woche 3-4 Mal beantworten, wo ich immer meine, ja, dich würde hier keiner aus dem Wettkampf ziehen, außer läufst einen Rekord oder ähnliches. Das ist immer so die Thematik. Aber ich verstehe natürlich auch, dass man sich dann, ja, wenn man sagt, man möchte seine, wenn man alle auf eine Bestzeit hat, vergleichen, dann wenn man das, glaube ich, in der Regel auch mit einem, vom Gefühl her eher mit einem 40 Millimeter Schuh maximal als mit einem höheren Schuh, aber
ja.
Ja, Genau. Gibt es sonst noch was, was wir dieses Jahr noch von Essex erwarten können? Hast du noch was, was du sprechen darfst oder was ihr im Blick habt? Du musst jetzt auch jetzt nicht einen Schuhnamen nennen direkt oder wo es nochmal Updates geben wird?
Also es kommt auf jeden Fall ein neuer oder neue nicht, aber eine neue Version vom Sonic Blast raus.
Ah ja.
Das dauert noch, weil da kommt, ich glaube, erst im September wieder raus. Deswegen, aber es wird wieder in Sonic Blast 2 dann geben. Super Blast 3 haben wir jetzt ja gerade gesprochen, aber der kommt jetzt schon zum 1. März. Neuer Kayano, auch da. Wir reden immer im Juni, Juli kommen immer so neue Versionen von unseren Stabilitätsschuhen raus. Das heißt, auch der GT 2000 kriegt eine neue Version. Das heißt, gerade beim Kayano, der jetzt ja eher schon gut Juni, Juli dauert noch, aber auch da sind wir schnell da. Aber auch der Kayano wird nochmal in dieses Stabilitätssystem, was du erwähnt hattest, die 4D Guidance, wird sich nochmal weiterentwickeln. Das heißt, wir haben einfach nochmal eine neuere Lösung gefunden, noch mehr Komfort und bei gleicher Stabilität aber auch zu schaffen, ist auch dem Händler etwas einfacher zu machen, wie man dieses ganze System erklären kann. Komfort und Bounce bleibt im Fokus bei allen Modellen. Also das ist auch nach wie vor am Start. Neuer Nova Blast kommt auch jetzt dann, also Nova Blast 6, der hat ja letztes Jahr jetzt ausgesetzt, weil normalerweise ist ja eigentlich immer so gegen Winter kommt ein neuer Nova Blast raus. Dadurch, dass wir jetzt letztes Jahr Sonic Blast und Mega Blast ganz neu hatten, läuft der Nova Blast gerade erstmal durch und wir kriegen, ich glaube, im Juni oder Juli kommt der Nova Blast 6 raus.
Ui,
Auch
ja.
der wird noch energetischer mit einem Schaum und hat noch mehr Freude dann bei Daily Runs. Also da kann man sich doch noch auf das ein oder andere Modell dann freuen, ja.
Ja, klingt spannend. Wir haben auch gar nicht heute über Trail-Schuhe gesprochen, aber eine Frage habe ich noch.
Ja.
Wann gibt es denn den Tom Evans Prototype vom UTMB letztes Jahr dann zu kaufen?
Der
Wann?
Meta Fuji 2, ja, der müsste, ist der noch nicht?
Wahrscheinlich auch Richtung, meistens ja Release dann bei den größeren Peak-Trail-Modellen auch Richtung UTMB wahrscheinlich.
Ja,
Oder? Ja.
genau, da ist ja der Prototyp jetzt letztes Jahr gelaufen,
Ja.
müsste dann auch auf jeden Fall auch dieses Jahr, aber das ist natürlich auch ein sehr, sehr spitzes Modell. Das ist wie gesagt auch
Ja,
bei
ja, ja.
Also ich habe es bei GAC, also ich bin zwar im Südwesten vertreten als Brandtrainerin, aber tatsächlich, wenn haben es nur Spezialisten, wenn dann auch wirklich noch weiter unten im Süden oder in Österreich, wobei auch da unsere österreichischen Brandtrainer sagen auch, wow, es ist sehr, sehr spitz. Aber klar, Meta Fuji ist halt inspiriert vom Meta Speed, um auch bei den Trails Vollgas zu geben.
Ja.
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 Aber müsste auch jetzt dann zum Herbst zu AW 26, ich muss kurz überlegen, in welcher Saison sind wir? Ja, jetzt SS 26, AW 26. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, ob es jetzt dann September,
Ja, aber
Oktober.
dieses Jahr wird es noch, höchstwahrscheinlich. Deswegen, ja, sehr spannend. Ja, cool. Das waren viele coole Einblicke. Dann lass uns doch noch die mit der letzten Frage die Episode abschließen. Dann hast du uns viele Insights bekommen. Aber was ist denn so dein Essex-Favorit, dein Lieblingslaufschuh? Welchen ziehst du mal am liebsten an?
Ja, es schwierig natürlich, weil ich ne, dadurch, dass ich ja für die Marke arbeiten darf, auch super viele Modelle natürlich habe. Was Gutes, ich laufe auch alle meine, keine Ahnung, mindestens bestimmt 20 Modelle mittlerweile, hat sich angehäuft.
Ja.
Laufe ich auch tatsächlich alle. Also ich könnte nicht sagen, nein, was auch gut ist, weil man einfach eigenes Feedback geben kann. Aber mein absoluter Favorite-Schuh, wobei das ist jetzt natürlich mittlerweile sehr, sehr schwierig geworden, aber ich bin auf jeden Fall in der Blast-Reihe vertreten. Ich liebe den Nova Blast, aber der Super Blast ist eigentlich schon gerade, wie gesagt, ich freue mich auf den Dreier. Also ich laufe den Zweier auch, aber wie gesagt, auch den Nova Blast 5, natürlich auch den Vierer noch. Dreier da, das war gar nicht mehr, also habe ich schon noch ein bisschen geschult, aber war dann schon gerade so Übergang in den Vierer. Das heißt, ich habe den Vierer und den Fünfer und allein den Fünfer bin ich auch jetzt letztes Jahr im Marathon gelaufen und
Naja.
Super Blast. Also deswegen ist so die beiden, ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt der Super Blast 3 rauskommt, wird es der Super Blast 3 und wenn dann der Nova Blast 6 rauskommt, schwierig. Aber man nimmt sie ja dann für unterschiedliche Einsatzzwecke, von
Ja.
daher. Vollkommen egal. Ja, aber das ist mein Highlight, ja. Bei dir?
Oh, ich habe jetzt gar nicht gedacht, dass die Frage kommt.
Ja, muss man ja auch mal stellen.
Also ich teste natürlich auch extrem viel Schuhe. Deswegen ist es immer gar nicht so einfach, dann so sein Lieblingsmodell weiterzulaufen. Aber ich bin auch schon ein großer Megablast-Fan. Ich muss sagen, Nimbus hat mich dieses Jahr sehr überrascht. Einen guten Schritt gemacht nochmal, schön leicht geworden
Ja.
und einfach ein bisschen smoother so vom Laufgefühl. Ich bin dann auch mal gespannt auf das Update von Nova Blast, weil, ja, da hat es mir immer ein bisschen mehr noch am Bounce gefehlt. Ein super Schuh, aber da hat der Mega Blast schon nochmal ein bisschen mehr Eindruck hinterlassen. Und jetzt natürlich habe ich im Winter vor allem die Metaspeed-Modelle getestet und wow, die waren echt schnell und dynamisch und extrem leicht. Auch, ja, hat man es gar nicht so einfach, auch den passenden Schuh zu finden. Da gehe ich bei dir mit.
Ja,
Genau. Aber ich würde sagen, Mega Blast ist dann schon das Modell, wo ich sage,
cool.
wenn ich eine Auswahl treffen müsste, ein Essex-Laufschuh für ein Jahr, dann wäre es der, glaube ich. Ja.
Ja, cool.
Genau. Ja, cool. Jenny, ich danke dir für die vielen Einblicke. Ich denke mal auch mal ein bisschen so über den Tellerrand hinaus, so ein bisschen Modelle zu vergleichen, ist auch mal ganz spannend, das so zu hören, auch aus deiner Perspektive. Und ja, wenn du jetzt nichts hinzuzufügen hast, dann würde ich sagen, mach mal einen Deckel drauf. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch schon mal ein angenehmes Wochenende. Ist ja bald soweit, ja.
Ja, vielen lieben Dank dir, Jan, dass ich
Ja.
meinen allerersten Podcast machen
Ja,
durfte.
hast wunderbar gemacht.
Ja,
Also.
ich habe mein Bestes gegeben und
Ja.
immer wieder gerne. Von daher, ja, auch dir einen guten Start ins Wochenende.
Perfekt. Danke dir und ciao, ciao.
Ciao.